vom Hölzchen zum Stöckchen.
Ein Podcast von Sebastian Ehrlichter und Mirko Thiel. Um in unser Thema einzuführen, habe ich mir was Schönes überlegt, weil ich ja heute relativ geschwind vom südlichsten Teil, nicht der südlichste Teil, aber ziemlich südlich von Deutschland in den Norden Deutschlands gefahren bin. Innerhalb von 6 Stunden. Es hätten 5 sein können, wenn ich nicht noch eine Dreiviertelstunde Entschleunigung gehabt hätte. Jetzt die Frage, finde ich das gut oder nicht?
Ja.
Aber zumindest, also das finde ich schon immer wieder erstaunlich. 6 Stunden durch dieses komplette Land.
Ja, mit dem Flugzeug wärst du noch schneller.
Ja, ich hätte von München dann nach Hamburg fliegen können, ja. Ob man das will, ist dann auch nochmal ein anderer Punkt. Aber das ist ja auch nochmal ein Thema. Inwiefern, gerade in Zeiten der Klimakrise, das ist interessant. Warum müssen wir eigentlich innerhalb von 2 Stunden, ich würde sagen mit Vor- und Nachkram sind es ja dann auch wieder 6, warum können wir nicht länger reisen?
Weil wir haben ja das Thema Geschwindigkeit und wollte jetzt nicht sofort mit Paul Virilio einsteigen und was er sagt oder denkt. Er hatte auch ketzerische Gedanken. Also weil es natürlich auch ein bisschen Spekulation ist, von dem zu sagen, so war es oder dadurch war es besonders schön, ohne zu wissen, wie es mit dem Flug gewesen wäre. Und dann ist ja natürlich die Frage, wie viel Urlaub hat man? Also wie viel Zeit hat man fürs Reisen und so? Also ich bin ja auch mal mit der Transsieb gefahren und so. Und da hatte ich mich aber auch dann, da entscheidet man sich ja für eine lange Zugreise.
Wie weit geht die denn?
Na, ich bin das Stück über die Mongolei gefahren. Also die eine fängt in Wladiwostok an und geht nach Moskau. Und ich bin aber in Peking eingestiegen und dann fährt sie über die Mongolei und ab einem bestimmten Punkt fahren sie die gleiche Strecke und habe nochmal eine Woche in der Mongolei auch verbracht. Und da war es aber auch so, die Zugfahrt war Teil des Urlaubs oder Teil der Reise so, ne? Also es war nicht so, ah, jetzt schnell ankommen, weil es ging halt tagelang so, ne? Und den größten Teil halt Birkenwald. Wir fanden es sehr schön. Vor allen Dingen war es, also es ist ja auch schon ewig her, aber damals war es dann so, dass dann die Bahnhöfe wurden zu so Zwischenstopps und Märkten, weil die Leute dann an die Fenster kamen und die Leute aus dem Zug auch heraus verkauft haben. Nochmal eine andere Besonderheit, glaube ich, gewesen, als wenn man hier mit dem Zug fährt und so.
Ja, und du hast dann auch einen Schlafabteil wahrscheinlich, oder?
Ja, aber ich hatte so sehr karg das Ganze. Hm. Ja, gefiel mir auch. Und man hat halt diesen Samovar dann immer auch in dem Abteil, nicht im Abteil, sondern im Waggon, wo dann man sich einen Tee macht oder so Nudeln aufgießt oder sowas und die anderen Reisenden ein bisschen hat und mit sich selbst beschäftigt und ein bisschen zieht das Leben, zieht die äußere Landschaft an einen vorbei.
Also wir haben das Thema Geschwindigkeit. Die Frage ist, ob wir vielleicht jetzt erstmal so richtig klassisch mit der physikalischen Definition anfangen.
Wenn du die weißt.
Die ist unproblematisch. Also die habe ich für einen Bootsführerschein witzigerweise. Ja, du musst ja dann teilweise Entfernungen ausrechnen.
Ja, ja.
Und das ist Strecke durch Zeit. km/h ist die Geschwindigkeit. Das, was ich an Strecken zurücklege innerhalb einer bestimmten Zeit. Meistens ist es ja eine Stunde. Und bei Seemeilen wäre es 8 Meilen pro Stunde beispielsweise, wenn man etwa langsamer ist. Das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes. Die Beschleunigung finde ich interessant, weil die Beschleunigung nochmal kompliziert ist, weil man dann Geschwindigkeit dazu nimmt, mal Zeit. Also nochmal, die Zeit ist hoch 2 quasi. Man hat irgendwie so eine Zeiteinheit, die quadriert ist. Also philosophisch finde ich das sehr interessant. Was ist eine quadrierte Zeit?
Wahrscheinlich begebe ich mich erst auf ganz dünnes Eis.
Macht nichts.
Ich stelle mir fast wie so eine Fibonacci-Symbol das so vor von dieser Beschleunigung.
Also es ist eine Quadratzahl. Also es ist jetzt nicht so wie bei so steil wie bei Fibonacci.
Ja, aber dieses so, ja.
Ja, das ist eine Parabel, ja. Also wieso wir auf unser Thema kamen, dieses in die Zukunft. muss dazu sagen, wir haben jetzt quasi die, jetzt physikalisch das definiert, okay. Wieso wir aber das Thema ja ausgesucht hat, war ja der soziale Aspekt oder der philosophisch-soziale. Da ist auch die Frage, inwiefern sich unsere Geschwindigkeitswahrnehmung gesellschaftlich, persönlich, existenziell oder so unterscheidet von einer Beschleunigungswahrnehmung.
Ja, was mir jetzt noch einfiel, war bei dieser Beschleunigungsgeschichte neulich ging es um das Thema Satelliten. Und da war es ja so, dass diese ganzen Hubble und diese, die sie ins All geschossen haben auf die Reise, erstmal war es total faszinierend, dass sie diese ganzen Sachen ausgerechnet haben, einfach so ohne die wahnsinnigen Computer. Und es hat funktioniert. Also sie haben ja die meisten Sachen ja hingekriegt, wirklich genau zu berechnen, in welche Bahn. Und da war ein so ein Vorgang, der nennt sich irgendwie dieser Slingshot, oder das ist halt, dass der Satellit in eine Umlaufbahn hineinkommt, den umkreist und dadurch Geschwindigkeit zunimmt. Und da fand ich interessant, dass eigentlich, also du brauchst ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, also das Thema Masse überhaupt als Thema, du brauchst eine Geschwindigkeit, die Erde zu verlassen. Du kommst hier nicht so einfach weg, so, ne? Also die Schwerkraft, jetzt kann man es einfach nehmen, aber können ja auch Personen oder andere Dinge sein mit einer Schwerkraft, aus der man sich lösen muss oder wenn man möchte oder wo ist die Zukunft, aber dass diese Satelliten dann wirklich da dann nochmal schneller wurden und dann nochmal wieder Schwung genommen haben und dann in diese Zukunft, und es gibt jetzt irgendwie, ich weiß nicht welcher von den Voyager oder das wäre so das erste Objekt, was so gerade auf dem Weg ist, die irgendwann unsere Galaxie zu verlassen, so. Das ist so das erste Artefakt, was sozusagen aus unserer Welt losgeschossen ist und vielleicht auch irgendwann ankommt, wenn wir schon nicht mehr sind oder so, ne?
Wenn. Aber das soll jetzt demnächst oder in der Zukunft?
In der Zukunft, das dauert ja, okay. Ewig, das
ja,
dauert
ja ewig. Ich dachte, so. Nein, sind ja Millionen
nein.
von...
Nein, absolut. Aber dass es überhaupt so ein Objekt ist, von Menschen geschaffen. Es gibt ja irgendwie diese Scheibe, ne, wo so ein bisschen, wo ein Song drauf ist oder auch durch bestimmte Vermessungen, wenn man gewisse Sachen Logik versteht, um vielleicht zu wissen, wo wir sind und im Weltall und so weiter. Aber dieses Artefakt, was hinausgeschleudert ist, aber auch so manchmal wieder der Gedanke, wie so eine Uralttechnik, wie so eine Steinschleuder sozusagen, dass so gewisse Prinzipien dann immer noch mal da sind und vielleicht wird irgendjemand dann oder irgendeine intelligente Form dann sowas finden und denkt, aha.
Soll denn der Müll, wo kommt der denn?
Nee, ich fand nur interessant, dieser, also natürlich ist Zeit und Raum, aber natürlich, oder was ist dann Zukunft auch? Oder was ist diese Beschleunigung und Abbremsen, was ja auch das Thema am Anfang mit dem Zug meintest?
Ja.
Und das ist eigentlich genauso ein bisschen, dass dieses Ganze mit Paul Virilio mich ein bisschen vorbereitet als Thema. Und er hat ja diese Geschwindigkeitsforschung, hat diese Dromologie als Wort, das heißt, glaube ich, irgendwie Bewegung, griechisch, erfunden. Und eine seiner Thesen ist, Geschwindigkeit ist Macht. Und das andere Thema ist von dem, dass wir jetzt in einem Zustand sind, dass sozusagen die Geschwindigkeit das Milieu ist, dass wir selber in einer Geschwindigkeit sind und nicht mehr wissen, wir haben den Ankerpunkt verloren. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, mit welcher Geschwindigkeit wir unterwegs sind. So, das sind so ein bisschen Themen von ihm.
Ich hatte Hartmut Rosa angebracht und da sind wir eigentlich bei den beiden Unterschieden, dass Virilio von Geschwindigkeit ja auch schreibt häufig und Hartmut Rosa eher von Beschleunigung. Jetzt ist aber der Unterschied, dass Paul Virilio eine statische Einheit und Hartmut Rosa im Prinzip so auch ein bisschen auf die Sozialgeschichte guckt und dann erkennt, okay, es wird alles schneller und die Menschen leiden darunter. Und das ist ja auch ein bisschen die Wahrnehmung, die viele haben. Man kommt nicht mehr mit und so weiter. Alles viel zu schnell. Und was natürlich auch nochmal sehr stark von den digitalen Medien auch beeinflusst wurde, oder digitale soziale Medien, die ja auch so einen Geschwindigkeitsrausch im Sinne von, welche Informationen wird zuerst generiert? Wie kann ich mich am besten nach außen hin präsentieren, repräsentieren? Schönes Beispiel ist YouTube, ein Anfänger von YouTube. Die ersten YouTuberinnen, die richtig viele Follower hatten. Ich hatte so eine Marketing-Ausbildung mal, wo dann gesagt wird, ja, muss das schnell sein. Muss halt einfach schnell sein. Und dann denke ich mir so, das unterschätzt den Aspekt des Zufalls, weil wir als Menschen, die auch künstlerisch arbeiten, wissen, manchmal kannst du nicht schnell sein, manchmal musst du einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist sehr zufällig. Und es kann auch nach hinten losgehen, weil manchmal denkst du, ah, jetzt bin ich schnell und bist zu schnell.
Naja, oder dass ein Witz manchmal nur durch eine gewisse Länge einer Pause funktioniert. Diese These zu sagen, Geschwindigkeit ist Macht, da ist schon, finde ich, viel dran, erstmal. Also von was uns betrifft, von was du ja auch sagtest mit dem Internet, aber auch Nachrichten von Börse oder wenn man weiß, der braucht das und dann bin ich der Erste, der es erzählt oder von News, von einer Zeitung oder von einem Jobangebot oder von auch im Kunstbereich kannst du dann der Schnelle, der Erste sein, der das als Erster gemacht hat oder der schneller ein Haus baut oder diese Geschwindigkeit oder aber auch, wenn man es jetzt wegnimmt vom Menschen, aber da wird es kompliziert. Also es kommt dann ja auch auf Techniken oder was nehmen wir als Erfolg oder sowas. Ich glaube, da mischt sich ja auch was ein. Man kann ja sagen so, ja, Gepard ist so das schnellste Säugetier, aber muss auch wahnsinnig viel Energie aufwenden und dann muss es auch den richtigen Moment, das richtige Tier erwischen und so weiter. Und du kannst auch dann eher das Gnu sein oder die Kuh, die dann sagt, ja, ich esse einfach das Gras und verdau das einfach 8-mal, so, mit wahnsinnig viel Zeit, so, ne? Also, es könnte ja auch eine Falle gestellt werden oder sowas. Also Blumen oder sowas, wo gar nicht deine Geschwindigkeitssache ist, sondern der oder das, was dann kommt, die machen die Geschwindigkeit, aber selber ist es vielleicht einfach nur so, ich warte.
So. Ja, oder Wissenschaft ja auch. Also das ist, ich sehe das als Problem, sobald Wissenschaft immer irgendwelchen Trends hinterherjagt. Also ich weiß nicht, ob du von diesen 1000 Turns gehört hast, die es da mal gibt. Dann gibt es den Spatial Turn, den Semiotic Turn und so weiter. Und da jagt man so gewissen, momentan ist es einfach auch KI, das Thema ist überall. Jeder Idiot, also Entschuldigung, beschäftigt sich mit diesem Thema und hat, teilweise haben die überhaupt keine Ahnung. Natürlich ist es auch mit der ganz großen Angst verbunden in der Wissenschaft. Ah, wie gehe ich mit Studierenden um, die dann plötzlich ChatGPT benutzen und so weiter. Ich finde es eigentlich sehr witzig. Und das ist aber, also es geht ja jetzt nicht um KI, das hatten wir das letzte Mal, aber
das wird immer wieder kommen.
Ja, ich meine, das ist das Trendthema, ne? Aber das ist genau ja der Punkt. Wir haben plötzlich irgendeine Entwicklung und da sind wir auch bei dem Thema Zukunft. Es gibt was Neues, es macht erstmal Angst oder bei anderen Begeisterung. Es ist ja nicht immer nur Angst im Spiel, es ist ja auch Begeisterung im Spiel. Und was ich auch dann sehr toll finde, die Futuristen, die ja quasi so gesagt haben, nee, das Wesentliche unserer Kunst ist die Geschwindigkeit. Was interessant ist, weil die Futuristen gleichzeitig auch ideologische Wegbereiter, nicht Wegbereiter, aber zumindest anknüpfend an den Nationalsozialismus sind. Also da hängen Ideologien miteinander zusammen. Diese Begeisterung für Geschwindigkeit und so weiter. Und ich glaube, Virgilio ist ja auch krass, geht ja vom Krieg aus, ne? Dieser Machtbegriff ist ja eigentlich, Geschwindigkeit und Krieg sind so das zentrale Element.
Na, oder von der Kriegssache ist er wohl sehr geprägt gewesen und dass im Krieg Sachen mit Geschwindigkeit erprobt werden, die dann in das gesellschaftliche Leben übernommen, in die Zivilgesellschaft übernommen werden an Techniken. Und er hatte eine andere These auch immer noch, dass er sagte immer, jede neue Technik inkludiert den Unfall mit ein.
Ah ja, das ist dieses großartige Essen.
Wo du dann sagst, okay, ja, wenn du ein Schiff baust, dann bist du auch der Erfinder des Schiffuntergangs. Oder mit der Bahn bist du auch das Bahncrash oder sowas. Ne? Und das ist erstmal sehr merkwürdig, aber natürlich, es lässt sich dann auch nicht vermeiden mit dieser neuen Technik. Aber der Schritt geht nicht ohne den Unfall. Fast jedes Medium oder jede neue Erfindung hat auch den Unfall wirklich mit in sich, trägt den in sich.
Ja, eigentlich wie das Medium eigentlich durch die Störung konstruiert wird. Also das ist jetzt eine komplett andere These, aber Markus Rautzenberg, den ich sehr schätze, war so ein Forschungsschwerpunkt, dass Medialität wird dann bewusst, wenn wir jetzt hier aufnehmen und irgendwas stimmt nicht, hatten wir ja auch schon öfter, dann wird uns bewusst, dass wir eigentlich nicht privat miteinander reden, sondern hier ein Medium dazwischen geschaltet ist, was dann auch an die Öffentlichkeit geht. Und das wird in der Störung bewusst. Und Medien spielen ja auch damit.
Wir spüren ja nicht die Veröffentlichung.
Ja, aber wir richten uns zentral an einer Gruppe nach außen. Wir sind uns dessen bewusst, dass es eine Veröffentlichung gibt. Und das ist auch wegen diesem Trends hinterherjagen. Das fand ich nämlich auch, das war tatsächlich bei der Überlegung, ob mit dem Podcast, war das auch so ein Zweifel, den ich hatte. Ich bin ein großer Fan des Soziopods.
Jedenfalls ist dein Kummer, dass es das nicht mehr gibt, ziemlich groß.
Ja, gib zu, weil das wirklich, die Folgen sind immer noch da. Die sind immer noch im Internet. Man kann sich die immer noch anhören. Und im Prinzip haben Patrick Breitenbach und Nils Köbel da so einen Punkt getroffen, als sie den Podcast gestartet haben. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als 10 Jahre her. Weswegen ich dann so denke, ja, braucht man, also ich meine, es gibt so viele Podcasts, ja, jede Person macht einen Podcast inzwischen, wo man sich dann so fragt, ja, warum jetzt auch noch? Müssen wir jetzt auf diesen Zug aufspringen, um diese Metapher nochmal zu benutzen? Und letztendlich ist uns beiden ja auch klar, wir machen das ja nicht, um auf einen Zug aufzuspringen und irgendwie jetzt, sondern wir machen es ja aus, weil wir es gerne machen.
Naja, und es hat ja auch eigentlich keine Beschleunigung.
Es hat keine Beschleunigung, richtig? Es hat keine Beschleunigung.
Ist es ja eher ein mehr hinmeandern.
Ein Wandern.
Mit wandernden Zielpunkten. Ja. Aber es könnte auch ein Kreisgang sein.
Ja, absolut. Aber es ist interessant, dass diese Gedanken dann bei mir auftauchen im Sinne von, oh, ich muss, also dieses, was so man als Künstler dann hat, so, ich muss mich ordentlich, also ich muss jetzt diesen Punkt treffen. Und das ist aber so die krasse Indoktrination der kapitalistischen Logik. Ich muss zuerst da sein. Und im Prinzip, und jetzt möchte ich hier, weil ich es hier gerade sehe, also das Buch kenne ich noch nicht, aber ich kenne die kurze Geschichte der Menschheit. Ja. Ich weiß nicht, ob du die auch gelesen hast.
Ja.
Und mir ist jetzt, gerade wo wir drüber gesprochen haben, Beziehung zu Krieg und Entstehung der Eisenbahn, wie stark Geschwindigkeit eigentlich auch kolonialistisch mit Kolonialismus verbunden ist. Das ist ja auch seine Argumentation. Und das wäre ja auch Virilius Argumentation im Sinne von, er benutzt ja sogar das Maya-Beispiel, glaube ich, ne? Dass die Spanier zu schnell waren, weil sie einfach einen Geschwindigkeitsvorteil haben. Im Sinne von, wir haben die Information und überrumpeln dann, wie war das, sie waren erst bei den Azteken und dann waren sie bei den Mayas. Und dadurch, dass die Azteken nicht mit den Mayas kommuniziert haben, hat sich natürlich auch nicht herumgesprochen, wie so die Taktik ist mit diesen wenigen Reitern, diese Indoktrination, die stattfindet durch die Spanier. Sonst wäre wahrscheinlich zumindest die Mayas noch, hätten quasi ihr Reich verteidigt. Und ich finde, das ist so ein sehr interessanter kolonialistischer Punkt im Sinne von auch USA, die Eisenbahn. Es gibt einen Lucky Luke-Comic, der das, glaube ich, sogar thematisiert.
Finde ich jetzt nicht, Lucky Luke ist jetzt nicht zitierungswürdig.
Popkultur ist auch wichtig.
Ich glaube schon, ja. Aber solange du nicht sagst, es ist wirklich passiert.
Nein, nein.
Ich wollte nur noch, bevor du da einhaken bei dem, es hat auch was mit der Geschwindigkeit zu tun, aber dass ja zum Aussterben der Azteken und Mayas ja viel gesagt wird, dass es einfach mit Krankheiten zu tun hat, die sie, wo sie keine Abwehrkraft hatten, dass das der Hauptgrund war. Ne?
Achso, ich habe jetzt, das stand aber meinst bei
du
Harari
das, meinst du das Erobern? Vielleicht geht's auch, sind es auch zwei Sachen zwischen Erobern und dann fiel mir aber auch noch ein von der Geschwindigkeit natürlich von der Pistole oder von Gewehr. Ne? Ist ja auch eine, ob du jetzt einen Pfeil hast und ja, auch eine Geschwindigkeitsgeschichte.
Ja, das stimmt, aber Krankheiten spielen natürlich auch eine Rolle.
Also ich meine, das war so von der Ausrottung Teil oder warum das ja auch immer noch wieder Thema ist oder mit diesem Sentinel Island oder dieser kleinen Insel oder überhaupt Kontakt mit anderen Völkern, ob man das, wenn man sich das gut überlegen sollte und wenn man das überhaupt macht, auch einfach wegen Krankheiten und so. Oder. Aber ich dachte auch nur, das hat ja auch was mit Geschwindigkeit oder wo.
Ja, ich meine, ich bringe ja jetzt bayerische Krankheiten auch nach Hamburg.
Ja.
Das ist wäre ich einfach nur in Bayern geblieben. Das wäre besser gewesen.
Vielleicht ist es aber auch in so kleinen Dosen, dass ich dadurch Abwehrkräfte sammle, wenn ich da mal nach Bayern fahre.
Ich glaube, Bayern.
Oder vielleicht bringst du ja auch das Heilmittel mit. Aber bei diesem ganzen Geschwindigkeit, also ich finde ja natürlich, wenn du sagst, was ich allgemein immer wieder nochmal beim Geschwindigkeitsthema spannend finde, einfach, dass man auch nur Beschleunigung und Abbremsen, das ist eigentlich, was man merkt. Und das ist, glaube ich, auch das, mit Virilio, was er meint, mit dem, dass man ab einem bestimmten Punkt, wenn man in so dieser Geschwindigkeit drin ist, gar nicht mehr das merkt, wie schnell man eigentlich unterwegs ist.
So eine Art Geschwindigkeitsrausch.
Ja, oder auch mit dem Digitalen, also wenn man da wirklich so beachtet, so früher, was heißt früher, aber so vor 40 Jahren oder so, dass man einen Telefonanruf gemacht hat, irgendwohin, das Wählen hat gedauert, der Anschluss, dass jemand ranging und oder zum Telefon hinging, weil es noch irgendwo stand, weil da auch eine Strecke zu überbrücken war und so, oder vielleicht war es sogar, und dann ging man ran oder nicht, so, ne, aber, und jetzt ist es so, du bist überall, ist eigentlich verfügbar. Du bist von dieser Geschwindigkeit, du bist, das, dann fällt so dieser Raum weg, diese Distanz, die Strecke fällt so weg. Du bist permanent in so einem Kontaktraum, wo du einfach nur klick und sofort da bist in der anderen Kommunikation.
Ja, und da sind wir letztendlich dann auch schon in der Politik im Sinne von Privatraum, öffentlicher Raum. Weil letztendlich, wenn ich mich privat mit Social Media beschäftige, bin ich in einem öffentlichen Raum und kann mich dann eigentlich nicht in einen, sagen wir so, vielleicht zeitlich abgegrenzten privaten Raum hineinziehen. Es gibt dann keine Distanz mehr zu der Frage der Öffentlichkeit.
Ja, und wenn diese Räume...
Das ist auch Hannah Arendt jetzt, was ich reingebracht habe, aber es...
Aber wenn diese Räume alle miteinander zeitgleich verbunden sind, wenn da auch die Räumlichkeit aufgehoben wird, dass also das, was die Person jetzt privat macht oder da macht, alles als Information in so einer Jetztzeit da ist, weil du es auch nicht mehr trennen kannst.
Hartmut Rosa hat ja im Prinzip erst seine Theorie der Beschleunigung entwickelt und dann hat er gesagt, so jetzt muss irgendwie eine Methode, wie man das vermeiden kann, was du ja auch angesprochen hast. Wie können wir quasi entschleunigen? Und hat die Resonanztheorie entwickelt.
Ich hatte geguckt mit diesem Thema, was ist die Geschwindigkeit wird zum Milieu, und das ist so ein bisschen, also es wurde da verglichen wie mit Fische, die im Wasser sind und gar nicht mehr, und das Wasser ist sozusagen dieses Milieu und wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie das Wasser schmeckt. Und da fiel mir aber nochmal ein, dann kam nicht der Zusammenhang, weil ich dachte, okay, ich bin ja ein großer Fan von Foster Wallace. Das Thema ist so zwei junge Fische, die durchs Wasser schwimmen und dann kommt so ein älterer Fisch und fragt so, wie schmeckt das Wasser? Und sie dann gar nicht so wissen, was damit anzufangen ist.
This is water.
Ja, aber jedenfalls fand ich schon spannend, dieser Zusammenhang mit dem, worin bewegt man sich und was wir auch als Thema hatten, auch diese Beschleunigung, wenn man sagt, okay, wann wird das Leuten bewusst, wenn der Zug langsamer wird oder der Zug fährt schneller oder das Flugzeug beschleunigt sich oder gesellschaftlich oder persönlich, wenn Burnout passiert, dass dann die Leute erstmal realisieren, mit was für einem Speed war ich eigentlich unterwegs. Da ist ja vielleicht auch die Frage von, was ist eigentlich meine eigene Geschwindigkeit? Da gibt's außen eine Geschwindigkeit, der man sich anpasst und gar nicht weiß.
Und sich ja selbst auch noch steigert, weil man immer denkt, man wäre von der Geschwindigkeit unzureichend, man wäre zu langsam.
Genau, und das hat, finde ich, auch dein Podcast-Idee, finde ich, hat auch damit was zu tun, dass die Distanzen aufgehoben sind, weil auf einmal hat man Zugang zu allen Podcasts auf der Welt und ist ständig in Vergleichen, dass es überall Podcasts gibt und die sind, das Schöne ist, man kann sie auch einfach so, also wenn jetzt in Australien jemand einen Podcast macht über Opale oder irgend so ein Spezialgebiet, dann könnte ich mir das anhören. Aber die Kehrseite ist, finde ich, auch, dass man dann denkt, ah, dann kann ich ja keinen Podcast mehr über Opale machen. So. Weil die gibt's ja jetzt schon. Und wenn man jetzt irgendwie 40 Jahre zurückgeht, wo es wahrscheinlich, dann hieß nicht Podcast, aber eine Radiosendung oder so, aber dann würde man vielleicht was vorlesen oder schreiben oder ich habe mir was ausgedacht oder so, habe gelesen in den Büchereien, habe ich mit was ich so gesehen konnte oder Filmen und so über Opale. Oder ist es die Denke der Einzigartigkeit?
Beides wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist so dieses Grundbedürfnis, Hannah Arendt nennt es ja Natalität im Sinne von wir unsterblich werden durch unsere Werke. Weil unser Leben können wir nicht unendlich ausdehnen.
Noch nicht.
So, und wenn du aber so einen Podcast gehst, aber Markus, wie ist denn? Nein, ich mache das jetzt.
Du kannst ja so einen Satellit entwerfen, wo diese Podcast-Folgen drauf sind, eingraviert.
Also sagen wir es so, der Witz ist ja, und das wird mir gerade, wo wir sprechen, auch nochmal bewusst, wie stark dieses Geschwindigkeitsthema dann auch mit der Globalisierung zusammenhängt. Oder umgekehrt, ne? Wir können innerhalb von kurzer Zeit quasi die komplette Welt durchreisen und digital ja noch schneller. Dadurch entsteht aber einerseits eine Informationsflut, dass ich über jede Welt quasi von zu Hause aus recherchieren kann. Und gleichzeitig aber auch so ein Drang danach. Ich meine, gerade bei einer Dissertation ist es so ein Punkt. Das finde ich immer sehr interessant. Selbst wenn ich mit Menschen spreche, die ihre Dissertation im letzten Jahrhundert geschrieben haben. Dieses, oh mein Gott, hoffentlich kommt mir jemand nicht zuvor. Das ist seit Jahrzehnten Thema. Das ist total dumm. Alle Menschen schreiben anders. Also selbst wenn jemand in meinem Umfeld, meinetwegen deutscher Wissenschaftler, ähnlich sozialisiert wie ich, schreibt genau über das gleiche Thema, der wird ein anderes Buch letztendlich schreiben. Das ist für mich so ein Entschleunigungsmoment, wo ich mir nochmal klar mache, nee, dieses Rennen nach, oh, ich muss der Erste sein oder ich muss möglichst individuell sein und so weiter, das ist konstruiert. Ich meine, selbst wenn jetzt keiner unseren Podcast hört, ne? Also gut, inzwischen weiß ich, ein paar hören es und finden den auch gut. Grüße. Aber selbst wenn es nur eine Handvoll von fünf Leuten sind. Ich meine, wie viel Kulturgut gibt es, vielleicht sogar noch in Archiven und ist nicht zerstört worden, von Menschen, die sowas mal aus Spaß gemacht haben, irgendwie ein Stück komponiert oder sonst was. Und es ist in irgendwelchen Archiven. Oder es ist verloren gegangen. Letztendlich ist es eine soziale Konstruktion, dieses Geschwindigkeitsdenken.
Ja, aber also ist es, glaube ich, für deine Psyche gut, wenn du diese Einstellung hast. Aber ich glaube, es kann schon so sein, wenn es um Förderungen geht, wenn jemand genau dein Thema als Buch, als Dissertation rausbringt und es dann gibt, ja, wir fördern das und du kommst, dann gehst du auch an die Stiftung, dann könnte es schon sein, dass sie sagen, ah nee, das Thema hatten wir jetzt gerade.
Ja,
also aber es ist, glaube ich, schon die, wenn man selber, wenn du sagst, natürlich, ja, es gibt schon, aber meins ist anders geschrieben, dann kann es schon sein, dass jemand sagt, ja, es mag ja sein, aber reichen Sie es doch in 10 Jahren nochmal ein.
Ja, aber das kann ich nicht kontrollieren. Und das ist genau das, was ich vorhin ja auch meinte.
Ja.
Du kannst nicht kontrollieren, ob du zur richtigen Zeit anmöchten. Also dieser Gedanke, den ich bei der Akquise also bei dieser Akquise-Ausbildung hatte, im Sinne von, du kannst kontrollieren, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, das funktioniert nicht. Ich kann gucken, dass ich mit Leuten spreche, dass Leute sich an mich erinnern, aber der Punkt ist ja, ich meine, ich hatte jetzt jahrelang in Celle gearbeitet. Ich könnte wieder in Celle arbeiten, müsste mich in Erinnerung bringen und könnte wieder in Celle irgendwie ein Stück machen. Will da nicht mehr arbeiten, deswegen, also es wird sich an mich in dem Sinne nicht mehr erinnert, dass man mich fragt, hier möchtest du ein Stück machen. Es kommt vom Theater selbst, kommt niemand mehr. Und das ist sehr interessant, weil in dieser Atmosphäre, in diesem Theater, zum Beispiel der Chefdramaturg hat immer so, ja, und es tut so toll, mit dir zu arbeiten und so weiter. Und dann hört man 2 Jahre nichts mehr. Und das ist so interessant.
Aber du sagst doch, die Geschwindigkeit ist nicht wichtig. Jetzt ist es doch wichtig, dass er sich schnell meldet.
Nein, das. Ja, der wird, also irgendwann wird er halt nicht mehr in dieser Position sein, ne?
Vielleicht noch höher.
Ja, okay, ja. Es ist stimmt. Nein, aber worum es mir eigentlich geht, ist in dem Sinne, es ist sogar zufällig, inwiefern sich Leute an dich erinnern.
Ja.
Häufig ist es ja auch gerade in unserem Theater betrieben, viele Leute haben so viel Stress, dass sich leitende Menschen nicht mehr Stücke angucken können. Stell dir einen Galeristen vor, der oder die sich keine Gemälde anguckt und deswegen eigentlich gar nicht weiß, was er oder sie da ausstellt. Also du musst ja irgendwie dein kulturelles Umfeld kennen, um überhaupt dementsprechend interagieren zu können.
Also ich finde einerseits natürlich, dieses Digitale hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir 1:1 Kopien von Dingen erstellen können, was also dadurch nur möglich ist, also Geschwindigkeitssachen, man kann es hören zeitgleich, aber auch, weil es ohne großen Zeitverlust reproduziert werden kann. Also, dass es von hier nach irgendwohin der Sound, von irgendeiner Station, da ein Päckchen und ja teilweise werden die Pakete, das ist ja auch das Irre, das ist eigentlich wie so ein Bild oder das wird so auseinandergefetzt und dann werden die einzelnen Pakete wieder zusammengesetzt und so. Ne? Also auch da ist eigentlich eine Veränderung oder so da und dass dieses Kopieren ein ganz wichtiger Schritt für diese Art der Geschwindigkeit ist. Und nicht ein mechanisches Kopieren, man macht eine Tonaufnahme auf ein Medium und dann muss man dieses Medium sich anhören oder anschauen oder so, sondern es wird wirklich auch wie so ein Fluidum oder wie sowas so, ne? Irgendwie ist sowas, dass die Information selber fast Lichtgeschwindigkeit bekommt. Und dann mit dem Neuen fand ich diese Beschleunigung von zu sagen, also wegen dem Künstlerischen, dass ich auch finde, dass wir auch in dieser Zeit sind, auch mit dieser Kulturförderung, dass man ständig Uraufführungen haben will, die aber nur ganz paar Mal laufen und da muss was Neues kommen. Also dass es nicht ist, wie vielleicht noch vor längerer Zeit, also wenn man richtig zurückgehen würde, es viel weniger Stücke gibt, die aber viel öfter immer wieder aufgeführt wurden.
Meinst du, es gab die Zeit? Weil tatsächlich musikwissenschaftlich gab es die eigentlich nicht die Zeit. Also ich meine, was Händel teilweise produziert hat, was ja heutzutage nicht mehr, also der hat ja teilweise 5 Opern im Jahr produziert.
Ja, aber wenn ich, also wahrscheinlich gab es im Theaterbereich auch ganz viele Komödien oder überhaupt haben ja, wenn man jetzt Theater nimmt, ganz wenig Menschen Theater geguckt. Das wäre ja auch ein verschwindend kleiner Bereich, ist ja auch die Frage, wo setzt man an oder wo geht man jetzt zu den Griechen oder wo es diese Feste gibt oder geht man nach Frankreich, 15. Jahrhundert oder so, ne? Oder wo fängt man an? Aber trotzdem gibt's ja Sachen wie jetzt platter Vergleich zu sagen, okay, Faust wird immer noch gespielt. Und 90% oder 99% der Uraufführungen, die jetzt rauskommen, werden nicht nächstes Jahr wieder gespielt. Aber vielleicht war es auch früher genauso. Vielleicht entstehen ja auch neue Klassiker. Der zerbrochene Krug. Immer jedes Jahr wird irgendwo der zerbrochene Krug gespielt.
Was ich ja interessant finde, die Digitalisierung, es wird häufig behauptet, dass die Digitalisierung quasi Medien permanent speicherbar macht.
Ja.
Und man hat aber die Flüchtigkeit, gerade während Corona im Theater ja gemerkt, dass auch digitale Produktionen verloren gehen im Nichts.
Ja, aber es ist ja auch jetzt, wenn man sagt, okay, eine aufgenommene Theateraufführung, ja, schön und gut fürs Archiv, aber es ist ja in keinster Weise mit dem Besuch oder der Performance oder ein Tanztheaterstück oder wie auch immer also zu vergleichen mit einer digitalen Aufzeichnung. Wenn das im digitalen Medium ist, wenn es also jetzt der Film, der extra dafür produziert ist, ist was ganz anderes. Aber bei dem anderen fällt ja der wahre Kunstgenuss einfach weg.
Ich wollte jetzt gar nicht auf die Aufführungspraxis und Performance-Theorie eingehen, sondern um mal nicht das Theatermedium zu nehmen, sondern Videospiele.
Ja.
Es ist extrem aufwendig, Videospiele der 90er noch spielen zu können. Die gehen verloren. Die gehen natürlich auch durch die Geschwindigkeit verloren, mit der sich Technik verändert und entwickelt. Es gibt natürlich dann so Klassiker wie, kennst wahrscheinlich noch Secret of Mana oder so. Das kann man jetzt auf dem Handy spielen. So. Das ist aber dank Leuten, die das quasi kuratiert haben und archiviert haben, dass es irgendwie reproduzierbar ist. So, und ähnlich kannst du ja auch Pina Bausch, ich meine, es wird immer noch Pina Bausch Theater gespielt ohne Pina Bausch. Das ist ja, wird ja noch gemacht von der Kompanie und es werden ja auch immer noch Stücke von ihr aufgeführt. Und ich meine, ähnlich ist es ja auch so, dass wir ja immer noch Klassiker aufführen, wo tatsächlich eben Probenprozessaufzeichnungen stattgefunden haben, auf die wir uns dann, um wieder eine neue Aufführung zu reproduzieren, dann quasi beziehen können. Das gelingt aber natürlich nicht immer.
Wir gehen ja auch Abwege, so soll es ja auch sein. Weil auch da ist ja dann auch die Frage von, was reproduziert man dann eigentlich? Oder was versteht man überhaupt noch von der jetzigen Zeit, also von der alten Zeit? Die Aufnahme von den Menschen, die dann Pina Bausch damals gesehen haben, sind jetzt wieder andere Menschen und denken anders, sehen anders so und auch teilweise haben Worte eine andere Bedeutung und das andere Diskurse und so weiter, andere politische Situation und so. Deswegen ist ja dieses, was bleibt überhaupt gleich oder so. Oder aber auch mit dem Geschwindigkeitssache, dass ich so, es gibt ja auch Sachen, die besser waren oder schneller waren, die in Vergessenheit geraten. Also bei mir ist immer dieses Thema halt mit dem Zement, so, ne? Also von den Römern, die das perfektioniert haben und dann gerät es in Vergessenheit und die haben ja zig verschiedenste Zementarten gehabt, auch unter Wasser und der Beimischung von Vulkanerde und so weiter und so, ne? Und dreistöckige Gebäude und dann geht das so verloren und man ist auf einmal wieder so einstöckig unterwegs und weiß gar nicht, ein Abwassersystem, wie macht man das? Also so, ne? Und auf einmal kommt dann wieder so ein Zurückerinnern und eigentlich war man schon mal, ne? Also wenn man so einen Vergleich nimmt. Es geht gar nicht immer nur so schneller, 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 sondern manchmal auch irgendwie passiert was und das Wissen ist weg. Aber nur zu dieser Theatersache einmal noch zurück. Ja, weil du das dann mit der Musiktheorie gesagt hattest, dann geht so meine Platte, ich hatte ja so eine Platte-Theorie sozusagen aufgestellt von früher wenige Stücke, die man ganz oft geguckt hat, zu jetzt unglaublich wahnsinnig viele Stücke, sich verschiedene Medien, die keiner mehr alles angucken kann und dann würdest du sagen, der Strang, die einfache Logik funktioniert so nicht.
Nee. Also auch gerade, weil es mehr Reisetheatergruppen auch gab, die wir teilweise nicht mehr kennen. So kleine Schaustellergrüppchen, die quasi von Ort zu Ort gefahren sind und die ja selbst auch eigene Stücke produziert haben, kennen wir gar nicht.
Naja, Molière wird so ein bisschen beschrieben. So als
ja,
so, ne?
Genau,
dass Molière. Er diesen Weg gemacht hat, eigentlich zu seiner Reifung einmal durch Frankreich und auch Stücke umschreiben auf sein Ensemble und er verlacht wurde und auch beworfen wurde mit Objekten und am Ende wieder in Paris ankommt und da dann seine glorreiche Zeit erlebt.
Ja,
mit Komödien, die er eigentlich nicht. Er wollte ernsthafte Sachen schreiben. Das hat aber, ich glaube, er hat auch noch gelispelt und so. Also es war so, dass er dann auf einmal mit etwas berühmt wurde, was er eigentlich so gar nicht wollte. Aber durch diese Reise.
Aber die Perspektive ist wieder schön.
Ja.
Weil, also wir haben im Prinzip zwei Positionen gehabt und das finde ich jetzt auch zu dem Geschwindigkeitsthema spannend. Ich, der sagt, es war früher auch so und du, der sagst, es ist doch ganz anders gewesen früher. Ich würde jetzt gar nicht sagen, welche Position die richtig ist, das wissen wir ja einfach nicht. Also wir können ja keine Zeitmaschine bauen und uns das angucken. Und selbst wenn wir das könnten,
würde
ist ja auch die
nicht
Frage,
verstehen.
Ja, oder ist auch die Frage, welche Perspektive wir dann einnehmen, ne? Ach so, aber worauf, ich wollte ja auf, hier auf, eigentlich auf Hartmut Roos.
Ja, ja.
Dieser Resonanzbegriff.
Genau, aber du wolltest die Theorie davor noch sagen.
Genau.
Dann zu sagen, die Entwicklung.
Genau, und da gibt's das Zitat der Zeitknappheit. Ich zitiere, möglichst viele Optionen zu realisieren aus jener unendlichen Palette der Möglichkeiten, die die Welt uns eröffnet. Das ist so der Grundkonflikt. Ganz egal, wie schnell wir werden, das Verhältnis der gemachten Erfahrung zu denjenigen, die wir verpasst haben, wird nicht größer, sondern konstant kleiner.
Ich dachte, es wird immer größer. Je mehr du machst, umso mehr Möglichkeiten gibt es, die du verpasst hast.
Ja, das Verhältnis der gemachten Erfahrung zu denjenigen, die wir verpasst haben. Ja. Und das ist so mein Spezialthema eigentlich gerade, weil das geht ja auf Heidegger zurück im Sinne von,
Wir müssen jetzt immer wieder den Einschub sagen, ja, Heidegger war Nazi. Aber trotzdem hat er einige sinnvolle Sachen gesagt. So, ja.
Ich kann ja dann einfach die Stelle aus der Folge dann mal reinschneiden.
Ja, oder es gibt einen Link oder einen QR-Code.
Also Sein und Zeit ist ja auch die Frage, inwiefern er schnell genug wusste, in welchem politischen System er landet.
Oder wie viel Hannah Arendt eigentlich an dem Werk mitgeschrieben hat. Was ja als eines seiner Besten gilt.
Das ist tatsächlich ein total interessanter Punkt.
Das ist die Frage.
Ja.
Aber ich meine, es war die Zeit schon. Das war ja deren. Wo sie ihr Verhältnis hatten.
Das war genau
so.
Die Zeit.
Ja.
Ja, absolut. Wissen wird halt nicht nur von einer Person produziert. Worauf ich hinaus wollte ist, der Grundkonflikt ist derjenige, also da ist auch Sartre später eingegangen etc., dass wenn wir eine Entscheidung treffen, nehme an, ich habe die Entscheidung, ob ich hier sitze, mit dir Podcast aufnehme. Ich könnte mich auch in die Sonne legen. Mit der Entscheidung, hier zu sitzen, mit dir Podcast aufzunehmen, schließe ich die Entscheidung, die Erfahrung zu machen, heute in Hamburg in der Sonne zu liegen, aus. Und das ist die verpasste Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich könnte auch in den Hansapark gehen.
Du könntest aber auch sagen, ich bin deine Sonne. Und dann säßest
du
auch
meine
in der Sonne.
Sonne.
Ja, aber dann kann man ja alles.
Der Sonne von König Mirko.
Aber dann könntest du ja bei jeder Sache sagen, dass die Option, wenn du eine Sache machst, sind die Optionen ja immer unendlich. Weil ob ich jetzt hier sitze oder ob ich jetzt neben das Mikrofon spreche und daneben. Also
genau.
das ist ja gar nicht.
Ja, also es geht ja auch nicht, dass die Erfahrung jetzt was Neues ist. Es geht darum, dass die Erkenntnis dieser Erfahrung was Neues ist. Und warum ist es neu? Weil das eine Folge ist von, also als man noch vor allem christlich gedacht hat, war das so, dass die Entscheidung, welchen Weg ich gehe, letztendlich eine durch die Ideologie des Christentums auferlegte Entscheidung ist. Im Sinne von, wie bin ich ein guter Mensch? Und ab dem Zeitpunkt, wo Gott tot ist, wird diese Entscheidung mir als Mensch auferlegt. Ich habe kein Schicksal mehr, ich habe keine obere Instanz mehr, wo ich sagen kann, ich hatte gar keine Wahl. Man könnte jetzt sagen, ja, die Gesellschaft oder so. Ja, gut. Aber das gibt's bei Heidegger auch. Das heißt, bei ihm ja dann das Mann. Die äußeren Einflüsse sind dann das Mann. Die haben natürlich eine Rolle auf die Entscheidung, die ich treffe. Aber letztendlich die Entscheidung selbst ist meine eigene. Und da haben wir eigentlich den Grundkonflikt der freiheitlichen Entscheidung. ab dem Zeitpunkt, wo ich den Eindruck habe, freiheitlich entscheiden zu können. Du kannst gleich widersprechen.
Nein, ich finde, es werden jetzt irgendwie 3 Podcast-Themen oder 5 hintereinander schon eigentlich aufgezählt. Halt, so,
das ist ja ein...
Was alles so, jeder Punkt ist so.
Naja, das ist ja...
Ein Riesenthema.
Ja, es ist auch ein total kompliziertes Thema. Und darauf geht eben Hartmut Rosa ein. Weil der ja auch aus dieser Landschaft der Phänomenologinnen kommt oder sich damit beschäftigt hat. Diese Feststellung, was bedeutet denn eigentlich autonome Handlung? Und die autonome Handlung bedeutet immer, sobald ich den Eindruck habe, autonom zu handeln, ich dann auch verantwortlich für mein Handeln werde. Weil ich dann natürlich auch verantwortlich für die Nichthandlungen, die ich mache, bin. Nehmen wir an, also ich kann 2 gleichberechtigte Entscheidungen treffen.
Naja, oder im Fernsehen, was ja viele kannten, ist mit dem Stadion und diesem Flugzeug. Ob du dann das abschießt, das Flugzeug, oder das Flugzeug, glaube ich, das dann in das Stadion mit dem Menschen reinfliegt oder so.
Ja, war das mit dem Piloten, der in das Stadion reinfliegen will? Und ja, entweder schießt man das Flugzeug ab und tötet die Menschen, die da drin sind, plus den Pilot, oder man lässt es ins Stadion crashen und so. Aber genau das ist der Punkt. Und letztendlich, die Person, die das entscheiden muss, also man kann auch eine Gruppenentscheidung treffen, aber jetzt gehen wir nur, um das noch nicht zu kompliziert zu machen, einfach davon aus, eine Person ist in diesem Konflikt und muss diese Entscheidung treffen. Und dann schließt die andere Entscheidung natürlich aus. Und sie kann Gründe dafür finden. Man kann sie aber da auch dafür dann verurteilen im Sinne von, warum hast du dich denn jetzt dafür entschieden, dass das Flugzeug abgeschossen werden, weil das Flugzeug wäre ja dann, Wissenschaftler haben berechnet, es landet da und da und es wären weniger Tote gewesen am Ende. Und das ist der grundlegende Konflikt, der ja aber nicht nur in so komplizierten ethischen Situationen eine Rolle spielt, sondern in dem Sinne auch ganz banal, welchen Beruf wähle ich denn? Meine Eltern wollen, dass ich Arzt werde und ich will aber kein Arzt werden. Ich entscheide mich dafür, Künstler zu werden. Und meine Eltern werfen mir vor, dass ich diese Entscheidung falsch getroffen habe, wenn ich dann arm werde. Das Problem ist aber eben nicht, diese Entscheidung zu treffen. Das Problem ist, dass wir den Eindruck haben, autonom handeln zu können. Und Hartmut Rosa sagt, und daraus ergibt sich dann eben dieser Konflikt, je kleiner die Welt wird oder je mehr Auswahlmöglichkeiten mir präsentiert werden, ich diese Differenz von Erfahrungen, die ich machen kann und Erfahrungen, die ich verpasst habe, natürlich extrem klein wird aus meiner Perspektive, obwohl du ja natürlich recht hast, das ist ja immer so. Aber es wird uns stärker bewusst in einer modernen oder spätmodernen Gesellschaft. Und das ist der Grundkonflikt, der immer wieder eine Rolle spielt.
Aber was ist dann jetzt auf dein Beispiel bezogen mit der Berufswahl? Das eine war ja so, das hat Folgen. Aber jetzt dieses Beispiel mit dem, dass du jetzt das gewählt hast, Künstler zu sein. Ich habe ganz viele Punkte, wo ich gar nicht weiß, wo ich einhaken soll. Aber auch weil ganz viele der Begriffe, finde ich, sind sehr unklar, auch von Handlung. Weil du kannst ja... Auf einmal wird die Entscheidung, Künstler zu werden, zu einer einzigen Handlung. Und dabei ist es ja aber so ein Riesenkomplex von Mini-Entscheidungen, die mal irgendwo stattgefunden haben und die du dann auch wieder triffst und nicht so ein Hebel, der einmal so umgelegt wird, ne? Das finde ich ist nochmal, eigentlich ist es so ein, Entscheidung eher wie so ein Feld oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich arbeite mal ein bisschen so ab Sachen, ne? Also ich, oder wenn ich dachte, okay, jetzt mit dem, wo du sagst, mit Gott ist tot, natürlich würde jemand jetzt, wenn ich jetzt da denn für ein theologisches Weltbild sprechen würde, dann könnte ich natürlich sagen, ja, Gott schickt dich auf diesen Umweg. Er wird dich schon noch zu ihm führen. Ne? Also es ist ja auch eine Frage von Perspektive, die man da einnimmt. Oder ist es wirklich deine Entscheidung? Also aus einer anderen Perspektive könnte ich sagen, nein. Du hast nie eigene Entscheidung, wenn man das annimmt, die Position.
Ja, das ist ja eigentlich auch der Punkt. Also im Prinzip ist es eine Konstruktion, weil natürlich, um auf den Beruf jetzt zurückzukommen, das ist auch Hartmut Rosa klar, es geht ja um Komplexitätsreduktion. Man muss ja irgendwie ein Modell aufbauen. Und ich bin auch nicht vollständig überzeugt, ich übernehme jetzt einfach Hartmut Rosas Perspektive. Also der Handlungsbegriff in der Soziologie ist erstmal problematisch, um damit anzufangen. Und ich glaube, die Soziologinnen, das fällt denen noch schwer zu sagen, okay, Wie analysieren wir das? Eine Handlung.
Oder eine Nichthandlung.
Oder eine Nichthandlung, ja genau. Und das ist
bei Lüge oder so ist, nimmt man das ja, ne? Wenn man sagt, ich habe nicht gelogen. Oder ist dann zu sagen, es ist aber auch eine Lüge, wenn ich nichts gesagt habe.
Ja, oder dann gibt's.
Oder unterlassene Hilfeleistung.
Und dann gibt's, ne? die performative Handlung im Sinne von, ich spiele eigentlich gerade eine Rolle und ich handle der Rolle entsprechend. Also ich bin jetzt Politiker und handle der politischen Rolle entsprechend, das ist aber unterschiedlich von meiner privaten Handlung und so weiter.
Oder
und
dieses mit dem, was du mit dem Flugzeug oder mit diesem Zug, diese ganzen ethischen Beispiele, wo ja ganz immer das grundlegende Problem ja ist, also wir gehen von Sachen aus, wo wir gar nicht wissen, ob sie eintreten. Das ist so das, warum man da eigentlich gar keine Entscheidung treffen kann. Oder wo dieses Thema auch mit dem, in der Corona-Zeit war ja das Thema der Triage, wo man eigentlich sagt, okay, was macht wir? Wir haben eine Knappheit, 3 Leute wären da, da gibt's einen, der ist 80, ein junger Mensch mit 30, und vielleicht noch jemand mit 50. Man hat nur noch ein Zimmer frei oder ein Spezialgerät. Muss man dann sagen, ja, der junge Mensch kriegt es sofort, weil er vielleicht länger lebt. Das ist ja aber auch gar nicht gesagt. Es ist auch gar nicht gesagt, wie wichtig er vielleicht für andere Menschen ist oder für sich selbst. Oder vielleicht auch, selbst wenn dieser 80-jährige Mensch nur noch einen Tag dadurch länger lebt, vielleicht ist es für ihn und für die Angehörigen oder vielleicht sogar auch fürs ganze Weltgeschehen, wenn man es jetzt so ein Hypothese Fall. Vielleicht schreibt er da noch irgendeine Formel oder tippt was so, zack, und damit habt ihr unendliche Energien oder sowas, ne? Aber dass man auch dann nicht weiß, was macht dieser eine Mensch oder dieser junge Mensch, ne? Oder was ist in diesem Flugzeug? Vielleicht steuert er dann doch nicht sein Flugzeug in das Stadion, kommt zu einer Besinnung oder durch einen Gedanken, so weiter. Ne? Das ist ja das große Problem bei diesen ganzen, was du ja sicher ja natürlich auch weißt, mit diesen Spekulationen, dass man da eigentlich gar keine richtige Entscheidung treffen kann, weil man die Zukunft nicht kennt.
Ich stimme dir dazu. Die Umstände sind so komplex und die Perspektiven, die eingenommen werden können, dass man eigentlich Menschen nicht vorwerfen kann, falsch oder richtig gehandelt zu haben. Es wird aber gemacht. Und darauf geht es eigentlich hinaus. Und das ist ja in dem Sinne auch die kapitalistische Logik. Also es gibt ja diesen berühmten Max-Weber-Text, wo Max Weber ja sagt, die kapitalistische Logik kann man zurückführen auf den Calvinismus und auf ein theologisches Weltbild. Und daraus ist das entstanden. Und wir haben das theologische Weltbild dann teilweise nicht mehr, aber diese Logik ist immer noch dieselbe, dass es etwas wie ein richtiges Handeln gäbe. Und was ja auch immer wieder propagiert wird, gerade jetzt Millionäre, die sagen, ja, ich bin ja Millionär, weil ich selbst das erarbeitet habe. Und letztendlich haben die einfach nur geerbt. Und es war ein Zufall. Ich würde Rosa so einschätzen, dass es erstmal darum geht, dass es den Eindruck einer Zeitknappheit gibt. Dass es ja gar nicht ist, dass er sagt, die Welt ist schlimmer geworden und wir haben eine Zeitknappheit, sondern erstmal unsere Perspektive ist die, dass alles knapper geworden ist. Und in einer Gesellschaft, in der gesagt wird, Zeit ist eine Ressource und einer Gesellschaft, in der Ressourcen ausgebeutet werden, bis es sie nicht mehr gibt, ist natürlich das Narrativ, die Zeit muss perfekt genutzt werden. Wenn du jetzt hier nur im Garten sitzt und gemütlich vor dich hinstarrst, ist das vertane Zeit, dann benutzt du die Ressource nicht richtig. Dass es einen Vorteil hat, einfach nur vor sich hinzustarren und zu sehen und eine Perspektive, also was du ja vorhin gesagt hast, im Sinne einfach mal einen Baum angucken und sich vielleicht für die Zeitwahrnehmung eines Baumes mal kurz einzulassen, der ja eine komplett andere Zeitwahrnehmung, Perspektive hat, um dann für sich so eine alternative Perspektive zu bekommen, um aus dieser Logik des Zeit ist eine Ressource rauszukommen. Das ist im Prinzip das, was dann Hartmut Rosa als Resonanz versteht, so interpretiere ich das. Beispielsweise, ich fahre gerne Zug. Also relativ viele Leute sagen, was, du fährst gerne Zug? Und natürlich, du kriegst ja die Warnmeldung, Bahn und so weiter. Und natürlich bin ich davon auch betroffen. Das ist auch ein Narrativ. Die Deutsche Bahn ist das zuverlässigste Gefährt und pünktlichste Gefährt. Das ist ein Narrativ, was die Bahn ja selbst konstruiert hat. und an der sie jetzt drunter leidet, weil sie es nicht einlösen kann, und würde die Bahn einfach mal Werbung machen, sie kommen bei uns irgendwann mal zum Ziel, egal wann.
Dann, die kommen woanders hin.
Ja, oder genau, oder der Weg ist das Ziel, das ist ja auch ein schöner Satz, ne?
Mit aber ist es natürlich schwer vereinbar mit gewissen Dingen
aber ich wollte nur sagen, die Wahrnehmung ändert sich dann plötzlich, wenn man in die Bahn einsteigt mit dem Ziel. Es geht nicht um Pünktlichkeit, hattest du ja neulich gesagt. Du bist froh, wenn du überhaupt ankommst, ob es eine halbe Stunde später ist.
Es wurde dann in dem Moment, wo es so, wie komme ich überhaupt noch nach Hause, dann wird es nicht mehr Thema, wie schnell komme ich nach Hause, sondern ich bin einfach froh, wenn ich in dem Zug sitze und der bringt mich irgendwann nach Hause. Dann bin ich schon dankbar dafür, dass das dann wieder eine unheimliche Geschwindigkeit ist, als zu Fuß zu gehen von dem Ort oder sowas. Da werden ja auch dann wieder die verschiedenen Maßstäbe verändern sich dann ganz schnell.
Also ich meine, die Frage ist ja auch, ob wenn du jetzt beispielsweise ein Hotel gebucht hättest, also hättest dann noch eine Nacht in Elmshorn, meintest du, ne?
Das war ja Itzehoe. Elmshorn wäre ich ja schon innerhalb Hamburgs.
Stimmt. Also nehmen wir mal an, du bist gezwungen, in Itzehoe eine Nacht zu verbringen.
Ich habe mir ja schon angeguckt, was man sich in Itzehoe angucken kann. Nicht viel zu später Stunde.
Ich habe eine total schöne Geschichte aus meiner Jugend. Ich bin mit meinem Vater nach Paris. Ich wollte unbedingt ins Disneyland. Mein Vater hat gesagt, komm, wir machen da Urlaub und ich fahre mit dir. Und wir fahren dann mit dem Auto ins Disneyland. Das Auto ging kaputt. Wir konnten nicht mehr weiterfahren, es musste in die Werkstatt, es musste abgeschleppt werden in die Werkstatt. Wo ging's kaputt? In Verdun. Also in der Nähe von Verdun. Dann waren wir in Verdun, mussten ein Hotel uns suchen und da übernachten. Und ich dachte so, ne, als Jugendlicher Vorfreude, Disneyland und so, natürlich total enttäuscht. Aber letztendlich war das interessant, weil ich diesen Ausflug, diese Zieländerung, die da stattgefunden hat, und man hat jetzt Zwischenstoppen mehr Verdun und mal beschäftigt sich mit dem Ersten Weltkrieg.
Unfall, also.
Ja, genau, wir waren dann auch, also es gibt dann so eine Lore durch das Bunkersystem, die auch total schön gemacht wurde. Also er hatte so ein bisschen was von so einer Disneyland-Attraktion.
Kommen da jetzt deine deutschen Gefühle durch?
Nein, nicht so lustig. Die Atmosphäre war einfach krass. Also mir ist es egal, ob ein Museum so eine Attraktion baut. Es war ein Ereignis, was da stattgefunden hat. Dass es in dem Sinne nicht so Spaßereignis war, sondern im Sinne von, oh scheiße, furchtbare Vergangenheit und so weiter und jetzt werde ich damit auch richtig konfrontiert und man kriegt ein mulmiges Gefühl, das ist was anderes. Es ist natürlich eine andere Form von Erfahrung, aber plötzlich wird eine Erfahrung durch eine andere Erfahrung ersetzt. Und im Prinzip ist mir da klar geworden, diese Erfahrung ist genauso wertvoll gewesen, wenn nicht sogar wertvoller, weil ich mich plötzlich mit was beschäftigt habe, was ich ja eigentlich überhaupt nicht angestrebt habe. Eigentlich ist es Teil unseres Lebens. Wir haben ein Ziel, es gibt Dinge, die das Ziel ändern und wir müssen uns irgendwie umstrukturieren, auch von unseren Denkweisen. Wir müssen in dem Sinne resonanter werden, dass wir sagen, ja, ich möchte dieses Ziel, das ist ein Traum von mir, aber letztendlich dann an diesem Traum, wenn er nicht erreicht wird, daran zugrunde zu gehen.
Das ist jetzt aber auch dramatisch, dass du ein nicht zum Walt Disneyland mit einem zugrunde gehen.
Naja, das ist jetzt das war ein kleines Beispiel für ein das kann ja ein größeres Ding sein.
Nee, ich fand ja, was ich spannend fand jetzt so, weil wir in diesen verschiedenen Feldern so unterwegs sind, aber zu sagen, okay, mit Virilio zu sagen, jetzt dieser Unfall ist eingebaut mit der Autofahrt, man stoppt da, es ist eine Entschleunigung. Man kann aber auch sagen, geistig hat es vielleicht zu einer Beschleunigung in dir wieder geführt, in diesem auf einmal vor Ort zu sein und die Distanz am Ort selber zu sein, dass dann trotzdem auch innere Geschwindigkeiten wieder Tempo aufnehmen können, also dieses Reichweiten und Zeit, dass sie dann auch wieder auf verschiedenen Ebenen passieren können.
Und das finde ich schön, weil da können wir nämlich Hartmut Rosa und Virilio miteinander verbinden. Vielleicht ist diese Störung oder diese Entschleunigung, also es muss nicht unbedingt eine Entschleunigung sein, sondern es ist ein Vorgang, der als Unfall aus der Bahn bringt und mich dadurch bewusst macht für einen Resonanzmechanismus, weil ich dann sage, okay, ich habe das Ziel aus den Augen verloren oder kann das Ziel so nicht mehr erreichen, dann achte ich mal, was dann das Leben mir trotzdem bietet.
Ja, und du kommst aber, finde ich, auch ja in eine andere Körperlichkeit zurück, weil du auf einmal in diesem Ort bist und selber der bist oder das, was sich bewegt. Du wirst nicht mehr transportiert und kannst dann aber eigentlich ja auch wieder, kannst du im Zug auch, aber dann nochmal durch diesen geschichtsträchtigen Ort, einmal natürlich dann auf einmal auch in die Vergangenheit reisen und dir aber auch gleichzeitig reisen in die Zukunft, die dann auch stattfinden mit Gedanken. Und dann natürlich irgendwie dieses Erlebnis nochmal mit deinem Vater zusammen. Also auch nochmal so Generationen. Also ich finde, auf einmal kommen da viele Dinge, die gleichzeitig nochmal stattfinden. Und mit den Entscheidungen, was kann man überhaupt bewusst selber machen oder nimmt man wahr?
Und mir geht es eigentlich tatsächlich, also sowohl mit Virilio als auch mit Rosa darum, was du ja auch gesagt hast, wirklich mal für sich, egal ob es von außen als Unfall reinkommt oder man sich diesen Moment selbst nimmt, den Moment zu nehmen, zu gucken, hattest du ja vorhin gesagt, in welchem Geschwindigkeitsmodus befinde ich mich eigentlich? Welche Geschwindigkeit habe ich denn gerade? Ich gucke ja im Auto auch auf den Tacho, ob ich zu schnell fahre oder nicht.
Erstmal wollte ich eine Sache noch zu sagen zu unserer allseits geliebten Hannah Arendt, die ja auch mit diesem Handlungen und Nichthandlungen und wo sie ja auch sagte, ja, weil sie ja sehr auch für die Verantwortlichkeit des eigenen Handelns eintritt. Und trotzdem macht sie aber auch nochmal was auf zu sagen, in diesem großen Zusammenhang der verschiedensten Handlungen, die dann wieder mit anderen Handlungen zusammenkommen und so weiter, das kann der Mensch gar nicht voraussehen. Deswegen, das finde ich, ist ja auch dieser Schritt, der in die Sonne. Aber was passiert noch alles? Oder welche Folgen hat das alles? Oder auch hier sitzen zu bleiben, was für Folgen hat das alles? Das ist irgendwie für den gesellschaftlich dann ja auch eher das sind jetzt so kleine Entscheidungen, aber wenn es jetzt um so ethische Entscheidungen geht, ja, was macht man? Wo man dann auch vielleicht dann nicht weiter weiß, was sind die Folgen davon? Oder wie komplex sind die Kausalketten dann?
Ja, und man kann sich's dann letztendlich einfach machen. Häufig wird so im Diskurs das utilitaristische Modell angewandt, also die Entscheidung zu treffen, die am wenigsten Menschenleben kostet. Auch das kommt ja an seine Grenzen.
Aber das ist nicht nur an seine Grenzen, das ist ja in sich schon kompliziert.
Ja,
ne?
Ja, eben. Dieses Beispiel, jetzt rette ich das Flugzeug und es kostet weniger Menschenleben, aber wir haben einen zukünftigen Diktator da drin sitzen, der ja auch wieder Menschenleben kostet dann im Nachhinein. Und das sind einfach so Sachen, niemand, also selbst der intelligenteste, smarteste Wissenschaftler wird so etwas voraussehen können. Das ist nicht möglich. Und es wäre auch furchtbar, wenn es so wäre. Auch die KI nicht.
Das war jetzt auch sehr ketzerisch. Aber das ist ja auch dieses, es geht ja auch um dieses Utilitaristisches, aber auch wenn man sagt, kann man dann von allen halbwegs gesunden Menschen verlangen, gib eine Niere ab, weil es gibt Leute, die brauchen das. Du kannst auch mit einer überleben. Ist ja auch die Frage, wie zwingt man das Glück für alle?
Also es ist auch nicht unbedingt gesund, quasi extrem sich selbst zu opfern für andere Menschen. Also das komplett zu machen, extrem altruistisch. Das ist ja auch nicht, es ist ja, wird ja sogar als Psychopathologie dann betrachtet. Ähnlich wie ein krasser Egoismus ja dann auch psychopathologisches, aber es ist wie immer, die Extreme sind meistens nicht der beste Weg.
Naja, oder beim Organspenden gibt es, glaube ich, einige Länder, die es so machen, zu sagen, okay, wer einen Organspendeausweis hat, kommt damit auf die Wartelisten und die das nicht haben, die kommen ganz hinten auf die Warteliste. Das sind so ein bisschen so Zwischenwege. Du bist nicht total raus, aber ne? Auch mit dem Zeitnutzen, so, da ist ja auch so die
Carpe Diem.
Ja, oder Carpe Noctem, je nach Versorgung. Hört ja auch Trauerreden und da ist ja auch die Frage von, selbst da weißt du ja nicht, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch zur Verfügung. Dann ist die Frage von, was nutze ich? Oder da wird es, finde ich, schon schwer.
Ich habe hier auch noch ein schönes Zitat von Zhu Yuzheng. Der hat eine Doktorarbeit, inwiefern Geschwindigkeit so ein soziales Phänomen ist. Jenes Tick-Tack des Zeitmessers erklingt heute gewissermaßen überall. Also er geht eigentlich auf eine Ausstellung in der Schweiz ein, wo man das Handy, also alle Zeitmessgeräte abgeben muss da am Anfang, damit man sich mal komplett auf die eigene Zeitwahrnehmung beschäftigt. Und dann schreibt er halt, diese Zeitmesser klingen überall. So wird ständig die aktuelle Zeit angezeigt, was auch ein Empfinden von Zeitknappheit nach sich zieht, wodurch letztendlich wiederum eine gefühlte Beschleunigung des eigenen Lebenstempos bewirkt wird.
Es gab ja auch irgendwie Zeiten, als die Uhr gar nicht abgestimmt war. Also dass es Uhren in verschiedenen Orten gab, es verschiedene Uhrzeiten. Also jetzt nicht wie die genau festgelegten Zeitzonen so, ne? Und dass das auch einerseits zu Schwierigkeiten geführt hat, aber dass du dem ja auch heutzutage gar nicht mehr entkommst, weil alles getaktet ist.
Ist ja auch dann immer interessant, wenn du mit internationalen Menschen in Zoom quasi dich.
Ja, ja.
Dann gibst du mehrere Zeitzonen an.
Naja, aber dass wir auch jetzt sagen, zum Beispiel auch mit unserer Winter- und Sommerzeit, dass unser System auch natürliche Abläufe mittlerweile redigiert oder negiert. Also dass man gar nicht sagt, die Sonne geht auf und wir richten uns danach oder sowas, sondern nee, dann ist es 8 Uhr. Dann passiert das und das. Und wir verschieben jetzt die Zeit. Jetzt ist die 8 Uhr dann und dann. Also das finde ich auch so.
Die Logik, ne? Dahinter ist ja auch ganz komisch. Also im Prinzip wurde eingeführt, um Strom zu sparen.
Genau, ja. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, von dem, so verstehe ich, Virilio, mit dem Punkt, wo wir irgendwann keinen Anker mehr haben, wenn jetzt jederzeit alles möglich ist und überall alles möglich, es keinen Anker mehr gibt, kein Ufer, keine Distanzen mehr, dann sind wir alleine in diesem Geschwindigkeitsmedium, wo es keinen Anfang und Ende mehr gibt, weil man immer arbeiten kann, weil man zu jeder Zeit da sein kann, weil man zu jedem Moment in Kontakt treten kann, weil es keine Strecken mehr gibt.
Da wären wir wieder beim Öko-Thema. Der italienische Forscher, der ja in einem Klimainstitut in Kiel gearbeitet hat, er musste quasi nach Asien und sein Ziel war nicht zu fliegen. Und dann muss man schon mit bis zu 3 Monaten rechnen, um dahin zu kommen. Was ich finde immer noch sehr schnell ist, ne? Für halbe Welt. Und dann war er dort und hat dann seine Forschung gemacht. Und es ging auch um, inwiefern der Klimawandel auf Auswirkungen auf die Ökonomie von kleinen Inselstämmen, wie stark der Einfluss darauf ist, auf die Landwirtschaft dort, ist ja ein total großartiges, spannendes Thema. Und dann gab es einen Wechsel der Leitung in diesem Kieler Institut. Und die neue Leitung hat dann gesagt, buch einen Flieger, du musst hierher kommen. Und er hat gesagt, nee, sorry, das ist komplett gegen meine Grundsätze. Ich forsche über Klimawandel. Ich werde jetzt mit Sicherheit nicht fliegen. Ich komme gerne, aber das kann in einem Monat oder 3 Monate dauern. Es war Dezember und er hat es dann tatsächlich quasi nach Hause dann, also in dem Fall hat er seine Eltern dann über Weihnachten besucht, hat es dann nach Italien geschafft. Innerhalb von einem Monat, aber in der Zeit wurde er dann schon entlassen. Und man sagt, okay, du kriegst plötzlich die Vorgabe von deinen Vorgesetzten, dass du gar nicht entschleunigt reisen darfst. Aber warum? Weil letztendlich, wo der seine Forschung schreibt, ist ja unabhängig. Kannst du ja überall machen heutzutage. Es ist ja nicht so, dass er während der Reisezeit nicht arbeitet. Arbeitet ja weiter, wertet die Sachen aus und so weiter. Letztendlich ist es ja egal, ob ich das in einem Büro mache oder in einem Zug. Aber dieser Machtmoment, ihm letztendlich diese Entscheidung nicht zu lassen, ich möchte nicht fliegen, finde ich interessant.
Man könnte jetzt auch, wenn man jetzt böswillig ist, einen Fall konstruieren, wo man sagt, okay, 5 Experten treffen sich zu einer Convention und fliegen alle. Und aufgrund ihrer Beschlüsse ist es so, dass 200.000 Menschen weniger fliegen.
Ich hatte schon mal mit einer Kollegin darüber gesprochen. Also diese Sache, diese Entscheidung, dass ich nicht fliegen will, ne, ist meine Entscheidung. Wenn du sagst, ich fliege nächste Woche in Urlaub, das wird immer so behauptet, dass das machen ja die wenigsten. Wenn ich Vegetarier bin, würde ich dir auch nicht vorschreiben, dass du vegetarisch sein musst. So, wenn man in einer Paarkonstellation ist, okay, dann gibt es Konflikte, wie benutzen wir dieselbe Pfanne und so weiter. Aber das sind ja individuelle Entscheidungen letztendlich. Und nur weil ich die Entscheidung treffe, so zu leben, heißt es ja nicht, dass ich das jemanden aufbürde. Aber der Punkt ist, so wenn kein Nachteil da besteht für eine andere Firma. Also es gab ja auch eine Klage, die hat er dann auch bewilligt bekommen, weil das Gericht ja genau so entschieden hat, gemeint, es gab keinen Nachteil für die Firma. Er hat in der Zeit, wo er gereist ist, die Daten ausgewertet. Wir wissen, Datenauswertung brauchen eine gewisse Zeit und ob man das im Zug oder auf der Fähre macht oder halt im Büro, das ist ja letztendlich, es macht ja wirklich keinen Unterschied. Dass das vielleicht auch überhaupt keine Auswirkung hat, ob jemand fliegt oder nicht, eine Einzelperson, auch gerade aufgrund dieser Ergebnisse, dass die größten CO2-Ausstöße von, ich glaube, 2/3 gehören den 10% reichsten Menschen in der Welt. So, wo ich dann denke, ja, dann ist die Auswirkung jetzt auch nicht so krass. Aber das ist ja was anderes.
Aber es wird ja auch kompliziert zu sagen, okay, es gibt diesen einen Fall, gilt ja jetzt immer oder, ne, also in dieser speziellen Konstellation oder was war die Position von der Vorgesetzten oder was ist, wenn man jetzt mit den Geschwindigkeiten runtergeht? Jetzt war es das Fliegen. Kann ich dann auch sagen, ja, ich will aber zu Fuß gehen? Ich bin in 2 Tagen da, innerhalb von Hamburg oder sowas, ne? Oder so von Arbeitgebern oder von Arbeit oder Selbstverantwortung. Und ist dieser eine Fall da, wo ihr dann ungerecht geschieht oder wo es keinen Unterschied gemacht hat, kann man das generell für die meisten so gleichsetzen?
Will man das? Das ist ja auch der Punkt. Und wer will's nicht? Also die Leute in diesem
Institut?
Liberalen Beschleunigungskonzept wollen es natürlich nicht, weil es die Wirtschaft schädigt. Wir wissen aber gar nicht, ob es die Wirtschaft schädigt. Wir wissen ja nicht mal genau, welche Auswirkungen der Klimawandel jetzt genau hat. Das können wir ja nicht voraussehen, aber da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt. Ja, meine Handlung hat Auswirkungen, aber welche genau, das weiß ich nicht im Voraus.
Oder jetzt, also man könnte ja auch sagen, der Klimawandel ist gut für die Wirtschaft. Das könnte ja auch eine Position sein.
Mit Sicherheit. Also das sind
da könntest du ja auch sagen, so von wegen, nein, ist ja gut, dann geht wieder was kaputt, das muss alles hergestellt werden, es muss alles produziert werden.
Ja.
Also neue Technik müssen eingeführt werden, die Superschleusen, künstliche Inseln, neue Dings, Jobs ohne Ende. Wäre ja schlimm, wenn einfach alles. Was heißt Wirtschaftsperspektive oder was ist ja immer sehr so, ne?
Ja, es gibt ja auch diese Perspektive, Menschen müssen sich gegenseitig auslöschen, um neue Systeme zu gründen, weil die aus diesen Systemen nicht mehr rauskommen, selbstständig. Muss quasi einen Unfall geben. Ich lese jetzt das Zitat mal vor.
Ja.
Die Geschwindigkeit entwirklicht die Welt, entweltet, wenn man das so sagen kann. Da sind wir auch wieder bei Heidegger, finde ich.
Ja, von den Begriffen ja, aber das ist schon, glaube ich, ein bisschen dass dieser Ort verloren geht, ne?
Ja. Also das dieses Beispiel mit dem Baum.
Oder wenn man dann als Avatar in so einer Metaebene ist, wo eigentlich ja auch alles aufgehoben ist.
Das verstehe ich nicht. Was meinst du?
Naja, dann bist du ja in so einem künstlich geschaffenen Raum, Distanz und so, ist aber alles virtuell.
Es kommt darauf an, wie konstruktivistisch man selbst denkt. Ich glaube ja, dass alles symbolisch sozial konstruiert ist, was wir Menschen machen. Also ja, nicht befinden wir uns permanent in so einer Art Virtualität.
Ja, das glaube ich auch. Dass wir viel länger schon eigentlich, viel mehr Zeit schon im Metaversen verbringen, schon sehr früh als Mensch.
Guck mal, wir sind uns mal einig.
Ja. Aber bei diesem Virilio ist mir noch dieses Thema Geschwindigkeit. Da habe ich nochmal so nachgedacht, weil ich gestern auch auf dem Schiff war und wir haben Lagen aber da angelegt und dann kam ein anderes Schiff, das sich bewegte und dann hatte ich wieder diesen merkwürdigen Effekt, dass man manchmal halt nicht mehr weiß, wer bewegt sich eigentlich.
Das hatten wir auch noch gar nicht angesprochen, Relativitätstheorie. Ja. In dem Gründungsmythos ist ja auch der Punkt, dass Einstein diese Erfahrung gemacht hatte und dann auf diese Idee der Relativitätstheorie gekommen ist. Wer bewegt sich eigentlich?
Also was ist denn diese Geschwindigkeit auch dann, ne?
Ja, auch gerade die Welt dreht sich, ne? Und wir nehmen das gar nicht wahr. Da sind wir auch wieder dem Punkt, dass ganz lang die Menschheit gedacht hat, die Welt ist ein Fixpunkt und eigentlich dreht sich die Sonne.
Ich hatte es mir ja auch notiert, die Erde, die mit 107.000 Kilometern pro Stunde durchs All schießt.
Dass uns da nicht schlecht wird.
Genau. Deswegen ist ja eigentlich so, eigentlich sind wir voll die Geschwindigkeitswesen, aus so einer anderen Perspektive heraus betrachtet.
Das kommt ja auch von Herr der Ringe quasi, dass die Elfen oder Elben so extrem alt werden und Menschen extrem ungeduldig und geschwind aus deren Perspektive wirken. Da gehen wir ja sogar in diese kulturelle Ebene hinein. Wie ist eigentlich mein kulturelles Verhältnis zur Zeit?
Kommt jetzt Lucky Luke und Herr der Ringe und die Elben.
Wir haben das letzte Mal Harry Potter gesprochen. Also
das
was
stimmt,
ist denn das?
Das stimmt. Nein. Aber natürlich ist das eine auch die Perspektive von Zeit.
Also ich meine, du hattest vorhin das mit den Satelliten.
Ja, ja. Yeah.
Wir können ja gar nicht wissen, was diese Wesen, die diesen Satellit dann irgendwann mal entdecken, wie deren Perspektive darauf ist.
Ja, oder was für Möglichkeiten sie auch haben, ne? Mir fielen nochmal so zwei Sachen noch ein. Das eine war mit diesem Zugfahren so, ich fahre gerne in einem Zug, wo ich noch Kontakt zur Außenwelt habe. Also jetzt mit diesen ICEs, die sind zwar schnell, aber du hast keine Wahlmöglichkeiten mehr, mal das Fenster runterzumachen oder so, sondern da hast du auch schon so ein Einheitsklima, so was ja dieses Abteil und du hast auch so ein bestimmtes Licht, was einfach alles vorgegeben ist, was du aber selber nicht mehr stellen kannst. Natürlich will ich manchmal schnell von A nach B kommen, aber vom Genuss kann ein Zug, der langsamer fährt, aber wo ich dann das Fenster runter machen kann. Und dann nehme ich, da kann ich nämlich auch die Geschwindigkeit nochmal wieder wahrnehmen, indem ich meinen Kopf raushalte und durch den Wind spüre, wie schnell ich eigentlich unterwegs bin.
Ja, es gab neulich was Witziges, da bin ich Zug gefahren und dann ist bei Fulda, wo ja relativ viele Tunnel sind, ist dann das Licht ausgegangen. Und dann hat dann aber der Schaffner nochmal durchgesagt, nee, alles gut, das ist jetzt gewollt, es geht auch demnächst wieder an. Es war gar nicht kurz, es war eine Viertelstunde. Und man ja wirklich durch einen dunklen Tunnel gefahren ist und das nicht so ausblenden konnte. Und dann ist mir wieder bewusst geworden, wie viel Tunnel auch in der Gegend sind, weil du guckst ja nicht raus. Also ich gucke ja gerne auch mal raus auf die Landschaft, aber wenn das die ganze Zeit von Tunneln unterbrochen wird, dann habe ich keine Lust, die ganze Zeit irgendwelche Tunnel anzugucken. Aber da konnte ich ja nicht lesen. Also klar, ich hätte jetzt ein Handy anmachen können, aber da hatte ich auch keine Lust. Ich fand diesen Moment einfach interessant. Mal aus dieser Hülle, was du sagst, das finde ich nämlich auch, man ist in so einem eigenen Universum drin, in diesem ECE.
Nein, du riechst ja die Umwelt auch nicht mehr.
Ja.
Du hörst sie nicht.
So, ja, bist du, ne? In so einem das eigenen Raum.
Ja.
Also es gibt noch einen anderen Theoretiker, wir haben ja nicht genug Theoretiker heute genannt, Marc Augier, der dieses Konzept der Nichtorte, ich glaube Marc Augier und Paul Viriot, die hatten auch öfter mal zu tun miteinander. Und Marc Augier hat so dieses, in diesem Konzept der Nichtorte, Nichtorte heißt im Prinzip alles, was so an Transitorten bedeutet, die in dem Sinne so Übergangsorte sind.
Eine Grenze oder?
Ja, eine Grenze oder eben auch im ICE. Ja. Dann wird man sich bewusst, dass dieser Ort eigentlich nur konstruiert, es ist eigentlich ein Nichtort, ein ICE. Es ist so ein von Menschen geschaffener Ort, der eigentlich nur dazu da ist, von A nach B zu kommen. Und nicht unbedingt so ein Ort, der wie irgendwie hier ein Zuhause beispielsweise. Zuhause ist ein Ort, wo man sich setteln kann, wo man runterkommen kann, entspannen kann. Dieser ICE ist ja letztendlich nochmal was anderes.
Aber jetzt kann ich ja auch mal die Popkultur mit wieder reinbringen.
Ja.
Knopf, Lukas, der Motivhörer.
Ja.
Die begeben sich ja auf eine Reise mit ihrem Zug.
Ja.
Und das ist dann ja eigentlich auch, also die haben die Insel als Heimat oder so.
Die Emma ist eigentlich das Zuhause.
Das ist stimmt. Ja auch schon ein...
Ich glaube, das thematisieren auch beide, dass sie sagen, ich glaube, Jim sagt irgendwann mal, Emma ist doch eigentlich unser Zuhause, als es darum geht, dass Emma nicht mehr kann und sie vielleicht zurücklassen müssen. Ich glaube, dann sagt er aber, Emma ist doch unser Zuhause.
Deswegen ist ja die Frage so von dieses Verlieren von dem Ort, ob es jetzt vielleicht so als Zukunft aussieht Vielleicht ist das schon alles so Vorbereitung für unser Leben als Raumfahrer oder so. Könnte ja auch sein.
Das kann sein. Und mir fällt dann auch gerade auf, interessant, was würde Paul Virilio zu nomadischen Stämmen sagen, die ja in dem Sinne, also natürlich nicht in hoher Geschwindigkeit, aber ja auch permanent Reisende sind.
Auf jeden Fall gibt es irgendeinen Unfall. Das ist schon mal klar. Aber die sind sich ja schon auch sehr der eigenen Geschwindigkeit bewusst in diesem nomadischen, in dieser Bewegung. Und sie haben wahrscheinlich auch immer noch ein starkes Bewusstsein von, ich bin jetzt hier und wechsle den Ort.
Ja, und es ist auch eine gewisse Abhängigkeit, eine gewisse Flexibilität im Sinne von, ich passe mich dem Ort auch an. Wo dann auch wieder eine kapitalismuskritische Note kommt im Sinne von flexible Gesellschaft. Die Gesellschaft, die sich permanent irgendwo anpassen muss, den Bedingungen, die gestellt werden. Da bin ich jetzt selbst nicht uneins, weil es wird jetzt so allgemein wird dann gesagt, ja, das als, aus kapitalismuskritischer Perspektive, das ist halt ungesund für die Menschen. Vielleicht ist es dann doch die permanente Anpassung das Natürlichere.
Man macht jetzt diesen schnellen Weg oder diese schnelle Reise, um vielleicht irgendwo was Besonderes zu erleben. Und vielleicht waren früher aber viele Sachen wirklich nur, nicht nur einfach als Sprichwort, der Weg ist das Ziel, so, sondern dass es tatsächlich auch mit Schwierigkeiten etwas zu einem Abenteuer wird. Also wenn man jetzt Extrembeispiel mit Ötzi irgendwie, der da über die Alpen wandert, aber lauter Spezialzeug schon für die Zeit dabei hat und diesen Marsch macht und da angeschossen wird von irgendjemandem noch und eigentlich irgendwo hin wollte und diese Reise, natürlich endet es für ihn tödlich, aber jetzt vergleichbar mit anderen Menschen, die dann auch über die Alpen gewandert sind, weil sie vielleicht jemanden besucht haben und so. Und dann.
Oder Rom angreifen wollten.
Zum Beispiel. Einfach eine lustige Elefantentour gemacht haben. Aber nein, was ich mich frage, ist bisher mit diesem, ich fliege jetzt irgendwo hin, um was zu erleben. Oder man geht irgendwo hin und macht irgendwas extrem oder ein Camp und jetzt will ich die Natur erfahren und ob in der anderen Art des Reisens da schon so viel eigentlich passiert.
Bin da voll auf deiner Seite, weil das ist, also aus meinem eigenen Erleben, man nimmt sich in dieser Zielfixierung, man nimmt sich Möglichkeiten. Man nimmt sich die Möglichkeit zu sagen, jetzt bin ich plötzlich an einem Ort gelandet und ich gucke mal, was es mit mir macht. Welchen Unterschied macht's, ob ich an der Ostsee Urlaub mache oder in der Karibik? Also jetzt unabhängig von so Sachen, nein, das Meer ist natürlich wärmer und sowas, ne? Aber wenn ich die Ostsee nicht richtig kenne und noch nie richtig kennengelernt habe, ist es genauso interessant oder nicht weniger interessant. Und dann ist wirklich die Frage, brauche ich in die Karibik zu reisen, wenn ich den Ort vor meiner eigenen Haustür nicht kenne? Ich würde sagen, nein. Vielleicht sollte ich erst mal gucken, was in meiner direkten Umgebung ist.
Ja, oder von wegen, also von, oder was sich ergibt oder so. Weiß ich, dass eine Freundin in Frankreich war und ihre Schwester lebt da und dann waren wir bei jemandem und der hatte da Pferde und war dann so, ach gut, dass ihr hier seid, die Pferde müssen auf eine andere Weide. Und er sagte, ja, und wir haben es nicht verstanden, aber die Freundin hat gesagt, ja, ich glaube, du kannst das gut machen mit der Kutsche, da waren zwei Kutschen. Sagte, du nimmst jetzt die Kutsche. Und dann war da das Pferd und dann hatte das Pferd noch ein Fohlen. Ja, das Fohlen muss dann hinten drauf, weil das darf nicht so weit weg von der Mutter. Und dann kam ich einfach in diese Situation. Ich bin noch nie eine Kutsche gefahren. Aber dieses Vertrauen irgendwie, dieser Mensch sagte, ja, nee, das passt schon so. Und hatte dann auf einmal diese Kutsche da. Und
also du hast die gesteuert.
Ich habe die gesteuert. Ich war alleine und er war in der anderen Kutsche. Da wird der Freundin von mir. Und hinter mir war dann das Fohlen, das dann immer so mit seiner kleinen weichen Schnauze so an meinem Hals rumknabberte. Und ich hatte dann diese Kutsche. Und dann sind wir halt diesen Weg gefahren. Und auch nicht schnell. Und es war aber alles total aufregend. Und was war ein irres Erlebnis, was total intensiv war, aber nicht schnell und alles auch gut gegangen ist und so, ne? Und auch eigentlich von mir nicht selbst gewählt. Deswegen ist ja auch die Frage manchmal von Platz in die Sonne oder eigene Wahl. Natürlich, ich hätte ja oder nein sagen können, aber es war trotzdem eine andere Person, die sagte, nee, du mach mal. Und das meine ich einmal noch. Was ist dann wieder auch Geschwindigkeit oder sowas, ne? Und dann gab es ja wahrscheinlich innerlich schon eine andere Geschwindigkeit oder Intensität des Augenblicks, der Wahrnehmung. Ja, doch, das war sehr schön, aber nicht geplant und langsam. So. Und vielleicht würde ich anders darüber reden, wenn es völlig schief gegangen wäre.
Ja, oder dieses Interessante, also ich mochte diese ZDF-Magazin Royal-Folge, wo Jan Böhmermann mal mit dem Roller von Köln nach Dresden, glaube ich, war es, gefahren ist. Aber hier ist mir gedacht, krass, mit dem E-Roller ist ja völlig. Und es war ja eigentlich gar nicht so lang. Also, ich meine, es ist erstmal mit dem E-Roller innerhalb von 7 Tagen, ist eigentlich gar nicht so lang.
Ja, aber er fährt ja mit dem kompletten Team. Das, also,
ja, nein, das ist natürlich,
ne,
aber
das ist so, ja,
nein.
So.
Nein, ich meine nur dieses Bewusstsein für die Zeitebene zu haben, dass diesen 7 Tage einfach nur eine relative Zeit sind, ob 7 Stunden oder 7 Tage. Es macht eigentlich in dem Sinne gar nicht so viel Unterschied in der Zeitwahrnehmung, wenn ich es dementsprechend aushalte, den Zeitraum auszudehnen.
Aber ich finde jetzt zum Beispiel mit dem Strand, mit der Karibik oder so, da war es auch so, dass ich mal nach Kolumbien geflogen bin und weil ich da einen Freund besucht habe und mein Steuerberater dann sagt, ja, ich kann auch zur Karibik dann fahren, wenn ich will. Und dann sagt, das müssen Sie unbedingt machen, sagte sie so. Aber bei mir war es auch so, das ist nochmal ein anderer Grund. Also wenn ich alleine, ich habe ihn da besucht und war noch alleine unterwegs, aber ich wusste so, ja, 3 Tage finde ich Karibik auch interessant, aber dann reicht mir das auch so. Und dann finde ich, gibt's noch mal einen ganz anderen Faktor einfach, mit Freunden zusammen zu sein, wird es wieder ganz anders. Dann kann ich auch ganz lange an einem Ort sein. Dann muss nicht unbedingt gleich wieder die nächste Attraktion her.
Ist es dann so ein bisschen die Theorie, Einsamkeit bedeutet auch Geschwindigkeit?
Also jetzt auf das Reisen bei mir bezogen ist es manchmal so, dass ich finde es dann halt interessanter, alleine in der Stadt mich zu bewegen, zu Fuß. Für mich ist dann dieser schöne Sandstrand, nach ein paar Tagen hat sich das alleine, ich glaube aber auch bestimmte Aktivitäten, zusammen ins Meer zu gehen oder schwimmen, ich kann es auch genießen, aber mit Freunden passiert noch mal mehr.
Also ich finde den Aspekt interessant, dass diese Geschwindigkeitsthematik, die wir jetzt heute besprochen haben, ja auch sehr stark mit der räumlichen Thematik, mit dieser, unsere Perspektive ändern sich, wir nehmen uns mehr als Welt wahr, als global wahr, sind dann plötzlich schockiert, weil Kriege auf der anderen Seite der Welt stattfinden und so weiter. Also dass diese Verkürzung der Räumlichkeit auch nochmal ein total interessanter Punkt ist, der auch mit dieser Geschwindigkeitsthematik zusammenhängt, im Sinne von, ja, das globale Dorf quasi.
Ja, oder auch mit dem Handeln. Also ist es durch diese Distanz, die aufgehoben ist, bin ich verpflichtet auch zu handeln.
Mhm.
Also bin ich, weil jetzt der Krieg da ist und ich es davon weiß, habe ich ja auch die ethische Verpflichtung, jetzt auch was zu tun.
Wo es ja dann immer noch die interessanten Punkte gibt, dass nähere Kriege trotzdem stärker wahrgenommen werden als entferntere Kriege.
Das ist doch trotzdem recht natürlich wahrscheinlich.
Ja, natürlich ist es natürlich, aber ich wollte es jetzt nur machen.
Nein, mir fehlt jetzt, also wir sind ja ständig auf Abwägen, auf den Abwägen der Abwägen der Abwägen. Trotzdem kann ja auch, wenn du sagst, der konkrete Krieg, aber auch unkonkrete Ängste können ja auch wahnsinnig stark sein, trotzdem.
Die Bedrohung, die eigentlich weit weg ist, aber plötzlich sehr nah wahrgenommen wird, meinst du?
Naja, oder die vielleicht auch erfunden ist oder sowas.
Ja.
So als Stichwort fiel mir dann jetzt eher ein zu sagen Kulturraum. Das wäre dann ja eher ein bisschen, was du eher angeschnitten hast.
Das ist mir jetzt zu groß mit dem Kulturraum. Was bedeutet es denn, Kulturraum?
Naja, du hattest ja von dem, was wir einen kennen, oder also dass auch ein Kulturraum fast wie so ein Ort werden kann.
Ach so, ja, oder mehrere Orte, ja, okay. Ist dann der ICE ein Kulturraum oder ein Kulturnichtort?
Das ist ein deutscher ICE, der durch die Schweiz fährt, mit einem französischen Zugführer auf chilenischen Schienen.
Ja, ich meine, also mein Kollege, Professor Amdimas, der hat ein sehr schönes Bild, um zu erklären, was unser Department irgendwie so bedeutet. Und er nimmt die Dubai-Schokolade als Beispiel. Ja. Er sagt, das ist interessant, wir haben dieses Phänomen, was Social Media plötzlich in Deutschland total groß geworden ist, was aber eigentlich eine Schokolade ist, die aus den Arabischen Emiraten kommt, beeinflusst durch philippinische Shops, aber publik wurde durch chinesische soziale Medien. So.
Ja, ja.
Hui. Kann man vergleichen mit dem, was du meinst.
Geht das weiter, ja.
Ist halt noch größer vom Rahmen als jetzt in dem eher europäischen Beispiel mit der Schweiz.
Aber für mich schließt das so auch ein bisschen, will ich auch nicht groß weiter darauf eingehen, aber diesen Unsinn mit den Zöllen an, also genau diese Schwierigkeit mit diesem, woraus eigentlich alle möglichen Dinge sind und wie wir eigentlich miteinander vernetzt sind, ständig.
Ja, das ist ja auch nochmal schön für nächstes Mal. Ich glaube, wir wissen schon, welches Thema wir jetzt nächstes Mal nehmen.
Aber sonst, wenn wir jetzt soweit fertig sind, würde ich jetzt dieses Gedicht...
Ich bin fertig.
Okay.
Gerne.
Dann versuche ich mal das Gedicht. Dunkel war's, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Und ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar saß auf einer grünen Kiste, die rot angestrichen war. Neben ihm eine alte Schrulle, zählt kaum erst 17 Jahr, in der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war.